Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Eine Woche der Abtritte, manche für immer. David Crosby war Rebell, Hippie-Superstar, ein Troubadour. Nun bleibt Mr. Tambourine Man für immer stumm. Der Rolling Stone zitiert seinen letzten Tweet, der ging ganz nach oben. Der Himmel, schrieb Crosby, wird überschätzt, bewölkt. Abtreten mit Anlauf, schöner stolpern als an der Spitze des Verteidigungsministeriums kann man in Berlin kaum. Das gelte nach Scharping, Guttenberg, von der Leyen und Kramp-Karrenbauer jetzt eben auch für Christine Lambrecht, meinte die Frankfurter Allgemeine. Warum gerade in dieser Position so viele scheitern, fragte sich Kurt Kister. Gern gepriesene Managementfähigkeiten reichen hier offenbar noch weniger als anderswo. Leider scheitern auch gute Manager immer wieder daran, dass sie nicht verstehen, was die Leute tun, für die sie verantwortlich sind und vor allem, warum sie es so tun, wie sie es tun. Wer das nicht rafft, kann auch nichts zum Positiven verändern. Jetzt soll Boris Pistorius es richten, blitzschnell, als sei er Siegfried, der in eine Wagner-Oper einspringen muss und noch am selben Abend Premiere hat. Kurz nach seiner Vereidigung traf Pistorius bereits seinen amerikanischen Kollegen Austin. Allerdings, wenn ein Siegfried-Sänger patzt, schadet das weniger, als wenn ein Verteidigungsminister. Warten wir's ab. Jetzt zielt er erstmal Panzer. Ob wir manchmal einfach zu viel von Politikern verlangen? Sie habe zum ersten Mal seit langem gut geschlafen, so zitierte der Spiegel die zurückgetretene neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern. Carpe diem mit Bitternote. Das ist kein versuchspoetischer Kommentar zur Weltlage, sondern Lebenshilfe aus der Neuen Zürcher Zeitung. Schließlich, manchmal muss man sich die Welt einfach schön trinken. In der Zürcher Kronenhalle Bar gilt Krise, nur wenn das Glas leer ist. Daniele Muscionico weihte uns ins Geheimnis des Kunsttrinkens ein. Das Prozedere des Trinkens und des Mixens verläuft dabei so diskret wie in einem Schließfach. Das klingt antiseptisch. Nix Orgie, kein Komasaufen, keine Abstürze. David Crosby hat das ganz anders gemacht und wurde immerhin 81. Ein Schwenk zum Film. Babylon im Rausch der Ekstase, wuchtig und voller spektakulärer Effekte. Ein opulentes Werk des amerikanischen Regisseurs Damien Chazelle, das tief ins Hollywood der 1920er Jahre eintaucht, in die Umbruchszeit vom Stumm zum Tonfilm. Und weil das Gold so schön glittert und der Alkohol bei den rauschhaften Festen aus jedweder Buddel strömt, gönnten sich manche Feuilletons ein schönes Bild zur Rezension. Jens Jessen war fasziniert und schrieb in der Zeit, wie wild und gewagt ging es doch einst am Set zu, bevor das Mikrofon Ruhe und Ordnung und schalldichte Studios erzwang. Und erst die Partys. Niemals wieder gab es solche Orgien und solche Mengen an Drogen. Chazelle zeigt Schneehügel von Koks und Berge von kopulierenden Leibern. Die Partys der 20er Jahre sind geradezu sein Hauptargument gegen die anämische Prüderie des Tonfilms. Und auch wenn der Rezensent hier klingt, als wolle er vom Schneehügel mal versuchsweise zumindest ein Prieslein stibitzen, fragte sich Jessen in der Zeit, will Damien Chazelle überhaupt irgendetwas anderes, als den Zuschauer zu überrumpeln und Tiefsinn vorzugaukeln? Zum Überrumpeln brauchte Gina Lollobrigida keine spektakuläre Umgebung, ein gekonnter Hüftschwung reichte. Die große Diva verstarb diese Woche mit 95 Jahren. Christian Schröder erinnerte im Tagesspiegel an eine Szene aus Der Glöckner von Notre Dame. Gina Lollobrigida tanzt barfuß zur Melodie einer Mandoline und lässt ihre Armreifen rasseln, als wären es Kastagnetten. Man würde sich nicht wundern, wenn am Ende nicht nur das vor der Pariser Kathedrale versammelte Volk jubeln, sondern auch die Heiligen aus dem Portalgewände herabsteigen würden, um sich ihr zu Füßen zu werfen. Zumindest die männlichen Heiligen. Klarer Kopf, wildes Temperament, vor und hinter der Kamera groß, so die Frankfurter Allgemeine. Wer mit 3 schon zum schönsten Kind Italiens gewählt wurde, wie Gina Lollobrigida, weiß eben in jeder Situation, was er seinem Ruf schuldig ist, Grandezza nämlich. Petra Reschi hat das sofort gespürt, bei einer Begegnung mit Lollobrigida viele Jahre nach ihren großen Filmerfolgen. Am Arm trug sie einen fliederfarbenen Nerz und einen sonnengebräunten Begleiter, der ihren Krokoschminkkoffer wie eine Hostiendose vor sich hielt. Das lasen wir in der Zeit. Die Süddeutsche Zeitung erinnerte daran, dass der Filmkarriere eine als Fotografin folgte und dass Lollobrigida noch mit 95 für ein linkes Wahlbündnis für den italienischen Senat kandidierte. Und stets redete sie Klartext. Zitat aus dem Tagesspiegel: Ich wusste von Anfang an, dass Rock Hudson schwul war, als er sich nicht in mich verliebte. Leiser, aber ebenso respektvoll sind die Nachrufe auf den Wiener Feuilletonisten, Flaneur, K&K-Kenner und literarischen Universalgelehrten Ulrich Weinziel. Die Frankfurter Allgemeine erinnerte an den Klang seiner Texte ebenso wie an die herrschaftliche Wohnung Weinziels. Man verstand dort besonders schön, wozu es Museen braucht. Seiner liebenswerten Schrulligkeit widmete sich die Welt. Zeitweilig besaß Ulrich Weinziel eine Ente. Melchior. Eifersüchtig beäugt von Dackel Poldi, folgte Melchior ihm überall hin. Selbst ins Café nahm Weinziel ihn mit. Wer die beiden am Morgen durch die Kochgasse watscheln sah, der wusste nicht, welchen Zweibeiner man in diesem Augenblick mehr lieben sollte, Ulrich Weinziel oder seine Ente